Guten Morgen, alle zusammen. Ich glaube, ich brauche nicht Hochdeutsch zu sprechen. Ist das richtig? Oder ist jemand hier? Nein, ich glaube, das ist gut. In meiner letzten Predigt, die ich hier gehalten habe, habe ich über Gottes Grösse, über Gottes Majestät geredet, über seine Hoheit. Wir haben es davon gehabt, dass Gott allmächtig ist, dass er allwissend ist, allgegenwärtig, allwirkend. Wir haben festgestellt, er hat dich und mich gemacht in seiner Grösse und in seiner Herrlichkeit. Und ich möchte heute gerne nochmal über das Thema reden. Gottes Majestät. Vielleicht können wir, genau, die erste Folie. Danke. Der Jesaja redet in Jesaja 40 zu einem entmutigten und frustrierten Volk. Und wir haben einmal ein besonderes Erlebnis gehabt. Wir sind als Familie Velotour gemacht vom Bodensee nach Basel. Und wir hatten immer Gegenwind gehabt. Und wir haben noch gedacht, ja, vom Bodensee Basel, oder? Der Rhein fließt ja abwärts. Das ist nicht so gegen. Das geht immer ein bisschen runter. Das ist wunderbar. Du musst kaum trampen. Also du hast selbst, wenn du runtergefahren bist, müssen trampen, wenn es steil war. Es war immer Gegenwind gewesen. Und ich sage euch, das ist dann frustrierend. Das zermürbt dich richtig. Und wir haben das gemacht in glaub, 3 Tagen oder so. Und jeden Tag denkst du, hoffentlich ist morgen kein Gegenwind. Und zuerst, was du machst, ist, du stehst raus und hast den Finger in die Luft, schlägst ihn ab und schaust, wo der Wind herkommt. Und es war einfach immer Gegenwind gewesen. Und vielleicht geht es dir im Leben ähnlich. Vielleicht erlebst du manchmal Zeiten einfach vom Gegenwind. Nicht so schön, wie der Christian das erlebt hat. Kurzes Windli. Und dann hast du gleich wieder Rückenwind, oder? Und kannst vorstehen und erzählen, wie toll das Gott eingegriffen hat. Nein, manchmal gibt es ja Zeiten, da hast du länger Gegenwind als nur gerade 2-3 Stunden. Aber schön ist natürlich, wenn man das erlebt, wie der Christian das erlebt hat. Und Gott ermutigt das Volk, das auch seit längerer Zeit Gegenwind erlebt hat. Und er macht das in einem Gottesvergleich. Er vergleicht sich. Und ich habe euch das da aufgeschrieben. Er vergleicht sich mit ganz verschiedenen Sachen. Und das werden wir jetzt im Folgenden durchgehen und dann ein paar Schlüsse und Gedanken daraus ziehen. Gott vergleicht sich zuerst mit den Elementen. Ich lese das vor uns, Jesaja 40, Vers 12. Es heisst dort, wer kann mit der hohlen Hand das Wasser des Meeres abmessen? Das fragt Gott, oder? Gewisse sind am Strand, am Meer, haben dann probiert, mit der hohlen Hand das Wasser von dem Meer abzumessen. Dann wären wir heute noch dran. Vielleicht gibt es gewisse, die sind immer in den Ferien am Abmessen, oder? Mit der Spanne seiner Hand den Umfang des Himmels bestimmen. Wer kann den Boden, der die Erde bedeckt, in Eimer abfüllen? Oder die Berge und Hügel auf der Waage abwiegen. Das sind Bilder, die Gott braucht. Den Kübel haben wir gesehen. Da sehen wir so einen Berg. Hey, auf die Waage. Gott legt das Ding auf die Waage. Ich weiß nicht, was von dieser Waage übrig bleibt, wenn ich einen Berg da drauf stelle. Die kommt ziemlich flach raus, wahrscheinlich. Und Gott stellt die Frage und sagt, wer kann das machen? Und die Antwort ist, er. Er allein kann das machen. Wir können sagen, die ganzen Elemente, Erde, Himmel, Meer, das ist Gottes Sandkasten. Oh, das ist für Gott wie so ein Sandkasten. Dort können wir auch, oh, das Wasser, das im Sandkasten ist, mit der hohlen Hand, oder den Sand könnte man ins Kübel abfüllen und auf die Seite leeren. Für Gott ist das ganze Universum wie ein kleiner Sandkasten. Gott vergleicht sich weiter. Gott vergleicht sich mit irgendjemandem und er schreibt in den Vers 13 bis 14. Und wer kann die Gedanken des Herrn abmessen? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Brauchte der Schöpfer der Welt jemand, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft? Der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt und ihm den richtigen Weg zeigt. Und die Antwort ist wieder klar. Das kann niemand. Gott braucht niemand. Gott ist so mächtig, so gross. Er ist auf niemand angewiesen, der ihm Ratschläge erteilt. Der seine Gedanken kennt. Gott ist einmalig. Und dann vergleicht sich Gott mit den Völkern. Vers 15 bis 17. Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Staubkörnchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alles Wild auf dem Libanon reicht nicht aus und alle seine Bäume geben nicht genug Brennholz für ein Opfer, das ihm angemessen wäre. Alle Völker sind vor ihm wie nichts, mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht. Das Volk Israel hat grossen Völker entgegengestanden. Die Assyrer sind da, die Babylonier, das sind mächtige Völker und Israel ist unter Bedrängnis, hat Angst gehabt. Eben den Gegenwind, den haben sie gespürt, immer wieder von diesen Völkern unterdrückt zu werden. Vielleicht geht es den Christen manchmal auch so, dass du denkst, wir erleben eine Islamisierung in der Schweiz. Und vielleicht macht das zum Teil Angst. So die radikalen Moslems, wo führt das her? Oder vielleicht denkst du an Grossmacht wie China, USA. Und denkst, was ist, wenn die mal auf den Knopf drücken und wenn es wieder häschert, wie es vor etwa 60 Jahren häschert hat. Was ist denn? Ich habe einen Freund, der in einer Bank arbeitet, also in der oberen Region, und er hat gesagt, vor ein paar Jahren sind wir ganz knapp am totalen finanziellen Crash vorbeigegangen. Das war an Messerschneide gewesen. Und wenn das passiert wäre, dann wäre die ganze Welt ins Chaos gestürzt. Vielleicht macht uns so Sachen manchmal Angst. Und Gott sagt zu seinen Kindern, die Völker sind für ihn wie ein Tropfen am Eimer. Am Freitag war das Putzteam da. Haben sauber geputzt. Beachtet ihr hier einen Tropfen am Eimer? Einen Tropfen am Kübel? Das nimmst du nicht einmal wahr. Das merkst du nicht einmal. Unbedeutend. Denn ein anderes Bild, das gebraucht wird, der ganze Erdkreis ist für ihn wie ein Sandkorn auf einer Waage. Ich habe unsere Küchenwaage mitgebracht, 1 Gramm genau. Urs, kommst du mal bitte vor, ich brauche dich. Ich stelle die Waage ein und jetzt frage ich dich, was siehst du da drauf?
Ein Null,
hä? Und jetzt die Waage ist ein Gramm genau. Entschuldigung, ich habe da ein paar Sandkörner da drinnen. Und ich tröpfle jetzt die da drauf, hä? Es ist nicht nur eins, das sind 100, 200, ich weiß auch nicht genau. Wie viel zeigt die Waage? Null. Danke vielmals, einen kräftigen Applaus für den Urs. So einfach kommt bei uns zu einem Applaus. Null hat es angezeigt. Der ganze Erdkreis ist für Gott ohne Bedeutung. Also die Völker, die müssen uns keine Angst machen im Blick auf Gott. Sie sind nichts. Für mich ist das eine grosse Beruhigung. Ich weiss, egal was passiert auf dieser Welt, Gott hat das in der Hand. Er hat es unter Kontrolle. Und ich glaube, wir müssen die Moslems nicht hassen, wir müssen nicht vor ihnen Angst haben, wir müssen sie nicht bekämpfen, sondern wir müssen sie lieben. Wie Gott sagt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das sind nicht unsere Feinde. Das sind Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und dann vergleicht sich Gott mit den Götzen. Das finde ich genial. Vers 18 bis 20. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas, das einen Vergleich mit ihm aushält? Da machen sie Götzenbilder. Der Gießer fertigt eine Bronzefigur an und der Goldschmied beschlägt sie mit Goldblech und Silberstreifen. Der Auftraggeber wählt einen Sockel, ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht sich einen geschickten Handwerker, der das Bild darauf befestigt, sodass es nicht wackelt. Also der Vergleich ist schon fast eine Frechheit, oder? Das ist schon fast lächerlich. Da muss einer schauen, dass er ein Stück Holz findet, das nicht gerade faulet, oder? Der soll ja ein Zeitchen heben. Und dann muss man die Figur gießen und noch ein bisschen beschlagen mit Gold, dass sie noch ein bisschen etwas aussieht. Und dann muss man schauen, dass das Ding nicht wackelt. Aber die Menschen haben ihre Hoffnung in die Götze gesetzt. Die Menschen haben geopfert, die haben alles hergegeben für die Götze. Und weisst du, ich frage mich manchmal, was sind wir bereit für unsere Götze zu opfern? Für Reichtum, fürs Geld, für Karriere, wie sie heissen. Das sind ein bisschen wackelige Sachen, die am Schluss nicht verheben werden. Als nächstes vergleicht sich Gott mit der Welt und mit ihren Bewohnern. Begreift ihr denn nicht, könnt ihr nicht hören, wird es euch nicht seit Urzeit verkündet, sagen es euch nicht die Fundamente der Erden, Gott thront hoch über dem Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Wie ein Tuch hat er den Himmel ausgespannt, wie ein Zelt noch, unter dem die Menschen wohnen. Ich habe auch jemandem vom Bootsteam erzählt, dass ich über das predigen werde heute. Ich habe das Beispiel gebracht mit dem Kübel, dass die Völker eben ein Tropfen sind am Eimer. Und er hat dann gesagt, das ist eigentlich schon noch frustrierend, wie wenig wir sind in Gottes Augen. Das ist auch eine Sicht. Wir können uns extrem klein vorkommen. Und das sind wir. In dem Bild wird es auch wieder gebraucht, Heuschrecken. Und gleich hat Gott uns gern. Wir sind Gott nicht egal, obwohl wir so klein sind. Das ist faszinierend. Aber wir sind wirklich klein. Betrachten wir mal unsere Erde aus dem Weltraum. Wunderschön, oder? Und wenn wir jetzt herzoomen, dann würden wir ein bisschen mehr sehen, dann würden wir Naturphänomene sehen. Wirbelstürme, gewaltige Ausmaße, riesige zerstörerische Kraft. Wir würden vielleicht einen Vulkan sehen. Wir würden Gewitter sehen. Habt ihr gewusst, dass jede Stunde 45'000 Gewitter stattfinden? Pro Stunde? Auf der ganzen Welt. Das ist wahnsinnig. 45'000 Gewitter pro Stunde. Und jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen näher her. Irgendjemand ist so ein Menschli. Und das bist jetzt du. Ja, ist schon gut. Ist schon das richtige Bild. Nein, wir sehen das Menschchen nicht. Das ist so klein. Ein Heuschrecken aus der Sicht von Gott. Für uns könnte man vielleicht sagen, ein Ameise. Oder wenn wir das Ameise anschauen. Nichts. Nichts. Gott thront über dem Erdkreis. Und alles ist verschwindend klein. Können wir etwas erahnen von dieser Grösse von Gott? Ich sehe eben den Kopf schütteln, man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie mächtig und gewaltig Gott ist. Gott vergleicht sich weiter mit den Herrschern. 23 bis 24, die Großen und Mächtigen der Erde sind vor ihm nichts und werden vernichtet. Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit ihnen zu Ende. Es ergeht ihnen wie dem Keimling oder dem Setzling, der gerade Wurzeln schlägt. Der Gluthauch des Herrn bläst sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie fort wie Spreu. Schau mach mal die Grossen von der Weltgeschichte an. Ich habe einfach ein paar rausgegriffen. Nebukadnezar, ein Alexander, ein Napoleon, ein Hitler, ein Bush, ein Obama. Wo sind die heute? Was haben die wirklich bewirkt? Die sind nie mehr. Also der Bush ist noch da, aber vielleicht noch weitere 4 Jahre und dann ist es auch gelaufen. Entschuldigung, habe ich Bush gesagt? Obama natürlich, klar. Gott ist so viel grösser. Er hat letztlich alles unter Kontrolle, auch die Herrscher und Mächtigen, wo 6 oder ich weiß nicht wie viele Millionen Juden und andere vergast haben. Ein Hitler ist nie mehr. Die junge Generation, die kennt die Geschichte kaum mehr. vom Hitler und vom Zweiten Weltkrieg. Das geht immer mehr vergessen. Und wenn wir nicht gewisse Mahnmaler hätten, dann würden wir schon lange nicht mehr daran denken. Seien wir doch ehrlich. Die Geschichte ist gelaufen, die ist vorbei. Es ist vorbei. Ein gewaltiges Verbrechen an der Menschheit. Aber es denkt eigentlich nie mehr daran. Und am Schluss schaut Gott mit uns ins Universum, ins Weltall. Seht doch nur die Höhe. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft er einzeln mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige ruft. Also für mich ist das immer wieder etwas Faszinierendes, einen klaren Sternenhimmel und raufzuschauen. Und einfach zu staunen auf diesen Sternen, auf diesen Dimensionen. Das ist wirklich etwas, was mir Ehrfurcht einflößt. Ich finde das etwas Faszinierendes. Und mit heutigen Möglichkeiten haben wir ja unglaubliche Möglichkeiten, um gewisse Sachen zu sehen. So ein Sternenhimmel. Und was wir hier sehen, das ist ein Galaxienhaufen. Also all die Dinge hier, das sind Galaxien. Und Wissenschaftler schätzen, dass es etwa 100 Milliarden von solchen Galaxien gibt. Ich weiß nicht, ich glaube, das sogar geschrieben irgendwie, Galaxienhaufen. Also etwa 100 Milliarden, ich weiß nicht, vielleicht hat es ein paar, die eine Million haben unter uns, Millionäre. Und wenn du jetzt nochmal 1000 hättest, dann hättest du Milliarden, oder? Und dann musst du noch 100 mehr haben, dann hättest du 100 Milliarden. Also eine Wahnsinnszahl, oder? Und die Wissenschaftler schätzen, dass jedem von diesen Galaxienhaufen etwa 100 Milliarden Sterne sind. Also ein Stern ist immer eine Sonne. Also unsere Sonne ist ein Stern, wenn man das von einem anderen anschaut. 100 Milliarden Sonnen pro Galaxienhaufen. Die Astronomen schätzen, dass es 1 hoch 25 Sonnen gibt. Das ist ein 1 mit 25 Null. Und jetzt habe ich gelesen, in einem gescheiten Buch, du warst ja vielleicht am Strand gewesen, eben haben wir gehört heute schon, in den Ferien, da hat Sand gehabt, oder? Und vielleicht bist du auch schon mal am Strand gewesen, oder in der Wüste. Und wenn man jetzt alle Sand würde zusammennehmen von allen Wüsten und von allen Stränden, es hat mehr Sonnen als Sandkörner auf der Erde. Mehr Sonnen! Mit Planeten dazu und alles drum und dran, wie wir auch sind, das Sonnensystem. Das ist unvorstellbar. Schon allein im Güte, im Sandkasten, ich will die Körnchen nicht zählen. Ich habe nochmal ein paar Bild mitgebracht. Jetzt müssen wir das dunkel machen. Könnte man hinterher das ablöschen, weil das sieht man sonst nicht. Das Ding hier. Seht ihr das? Das kleine Pünktchen. Sonst müsst ihr wieder mal zum Augenarzt gehen. Seht ihr es? Also, seht ihr ein paar? He? Das ist unsere Erde aus 6. Ich muss gerade überlegen. 6 Milliarden Kilometer Entfernung. So sieht das aus. Ist faszinierend, oder? So winzig sind wir aus 6 Milliarden Kilometer Entfernung. Und dann heißt es in der Bibel, dass Gott unsere Haare auf dem Kopf gezählt hat. Etwa 150'000 Haare. So Durchschnitt, oder? Gott hat unsere Haare gezählt. Und die ganze Erde aus 6 Milliarden Kilometern ist so winzig. Ich möchte euch einladen, dann doch im nächsten Hauskreis oben euch eine Viertelstunde Zeit nehmen, gehen aus an einen dunklen Ort und schauen wieder mal in den Himmel auf. Staunet über Gottes Grösse, die ihr nur erahnen könnt mit dem Weltraum, mit dem Weltall, mit den Sternen. Das ist jetzt nicht irgendetwas, was ich als Witz meine. Macht das wirklich? Das gibt eine gesunde Perspektive. Jetzt könnte man wieder Licht machen. Danke vielmals. Die Jesaja stellt die Frage, wem also wollen wir Gott gleichsetzen? Im Vers 25 lesen wir das. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer kann es mit mir aufnehmen? Fragt der heilige Gott. Gott tadelt da sein Volk ein bisschen. Er sagt, hey, was fürchtet ihr euch vor all diesen Herrscher und Macht und Götzen und Völker? Wer kann es mit mir aufnehmen? Überlegt das einmal. Denkt einmal an das. Die Bilder sollen auch uns helfen, eine gute Perspektive zu kriegen. Von dem, wie die Realität ist. Der Luther hat einmal zum Erasmus gesagt, zu einem Freund, deine Gedanken über Gott sind zu sehr Menschengedanken. Und ist es nicht so? Haben wir nicht oft viel zu kleine Gedanken über Gott? Also natürlich im Lobpreis besingen wir das so schön, Gottes Grösse und Herrlichkeit. Aber wie sieht es in unserem Alltag aus? Was verrotet denn unser Kleinglauben? Oder unsere Zweifel? Oder unsere Sorgen? Machst du dir manchmal auch Sorgen? Also ich mache mir manchmal Sorgen. Oder unser Hadern und Klagen. Das kennen wir doch alle, oder? Wie gross ist denn Gott? Ich glaube, wir rechnen oft zu wenig mit dieser Grenzenlosigkeit Gottes, mit seiner Macht, mit seiner Weisheit. Wir selber sind begrenzt und darum schließen wir oft fälschlicherweise so auf Gott. Und Gott sagt dem Volk, stellt das richtig, begreift endlich, wie gross ich bin, wie unfassbar, wie herrlich, wie gewaltig. Und ich glaube, Gottes Majestät anerkennen heisst unter anderem, dass wir das annehmen, was Gott uns zumutet, und im Vertrauen auf ihn leben. Ich wiederhole das nochmal. Gottes Majestät ernst nehmen heisst, das anzunehmen, was Gott uns zumutet und im Vertrauen auf ihn zu leben. Und ich sage das nicht leichtfertig. Ich kenne einige von euch eine Situation, in der ihr drinsteht. Und die sind wirklich nicht einfach. Wir haben euch auch informiert, dass Andrea MS hat. Das üben wir genauso. Das anzunehmen, was Gott einem zumutet und im Vertrauen auf Gott zu leben. Ich sage nur noch ein bisschen mehr. Es geht nicht immer darum, alle Probleme möglichst schnell zu lösen, wie der Güte das heute erlebt hat. Es ist wunderbar, wenn Gott das macht. Aber die Realität ist auch, dass es Gott oft auch nicht so macht. Und dann muss man die Realität annehmen und damit leben. Im Vertrauen auf Gott. Im Vertrauen auf die Grösse Gottes, dass er jederzeit problemlos alles kann ändern, wie der Christian das heute erlebt oder gestern erlebt hat oder am Freitag. Gott kann das. Aber er macht es nicht immer. Ihr Leute von Israel, Vers 27, ihr Nachkommen Jakobs, warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Ist das vielleicht auch schon gedacht? Das ist doch ungerecht. Warum muss jetzt genau mich das treffen? Unsere Familie, warum müssen Kinder krank sein? Die können ja noch gar nichts dafür. Hört sich unser Klagen manchmal nicht genau so an, als hätte Gott uns verloren. Aber Gott hat uns nicht verloren, hat uns nicht im Stich gelassen. Der Hiob, ein Experte im Leiden, hat an Gott festgehalten. Und Gott hat ihn nicht im Stich gelassen. Er hat ihn durchgedreht. Er hat ihn aus seiner ganzen Situation wieder rausgeholt. Aber das hat lang gedauert. Und für gewisse dauert es vielleicht bis zum Tod. Und nach dem Tod holt er uns raus. Gott gibt seinem Volk eine seelsorgerliche Ermutigung. Ich lese Vers 28 bis 31. Habt ihr denn nicht gehört, habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos. Die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Gott sagt, hey, habt ihr nicht gehört, habt ihr es nicht begriffen? Gott fragt uns, glaubst du, dass ich alt und müde bin? Glaubst du, dass mir die Weisheit fehlt? Hey, ich weiss doch, was ich mache. Ich habe es im Griff. Denk an das. Gott ist nicht müde. Gott ist nicht alt. Seine Kraft lässt nicht los. Er macht müde Männer munter. Nicht Milch. Oder? Sondern Gott. Und Frauen genauso. Und das heisst, selbst Junge werden müde. Also nicht nur ihre Eltern. Wir werden müde. Auch die Jungen sind auspowered. Haben keine Kraft mehr. Und ich glaube, dass das gut ist. Unsere Schwachheit, unsere Kraftlosigkeit wirft uns auf Gott. Wo willst du Hilfe holen, wenn es keine andere Lösung mehr gibt? Rein menschlich gesehen. Wo gehst du her, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du nicht magst? Und dir keine Vitaminpillen und weiss ich etwas wieder auf die Beine helfen? Unsere Schwachheit wirft uns auf Gott. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns nicht immer will aus der Schwachheit herausführen. Er lässt uns manchmal einfach in der Schwachheit stehen, damit wir auf Gott Vertrauen lernen. Und ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber ich sage jetzt, es gibt so eine Theologie, die sagt, als Christ bist du immer gesund und reich und es geht dir gut. Es gibt so tolle Bücher, Joyce Meyer und so, super, du musst es nur richtig machen und dann pam. Das ist jetzt ein bisschen gemein gewesen, das war ein Schuss gewesen. Aber stopp für mich so stellvertretend für so ein Evangelium, wo Kreuz falsch ist. Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Es ist wahr, gell? Es ist so etwas von falsch. Und es hilft nicht. In der Bibel steht, wir haben das so als einen evangelistischen Gottesdienst gehabt, anfangs Jahr. Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du wieder mal so eine Karte brauchst, ich habe noch von denen. Ich habe extra ein paar gekauft. Vielleicht brauchst du selber so eine, vielleicht musst du sie jemandem verschicken, verschenken. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und wir Menschen haben immer das Gefühl, das ist falsch. Ich muss stark sein. Ich muss Kraft haben, ich muss es im Griff haben. Ich und nochmal ich. Und weißt du, was Gott mit dir machen wird? Er wird dich an den Punkt führen, wo du die Ich-Krankheit verlierst. Er wird dich zerbrechen müssen. Ich sag's mal, wie es ist. Dein Ego steht Gott im Weg. Er kann dich nicht brauchen in deiner Stärke. Gott ist in der Schwachen mächtig. Und ich sage euch, ich knabber an dem manchmal. Weil ich sehe andere, die scheinen erfolgreich zu sein und die wirken so stark. Und ich fühle mich oft schwach, kraftlos. Das Faszinierende ist, dass Gott über die Jahre immer wieder Kraft gegeben hat. Immer wieder aufgestellt hat. Immer wieder geholfen hat, weiterzugehen. Wisst ihr, ich glaube, Gott macht uns nicht zu Superhelden. Sondern er braucht uns in unserer Schwachheit. Aber das widerstrebt uns. In jedem Film ist der Hauptdarsteller ein Superheld. Oder? Das wird uns immer einsuggeriert. Und die schönsten Filme sind die, da ist eine absolute Pfeife, Entschuldigung. Und am Schluss ist er der Superheld. Aber das ist nicht die Realität, oft nicht die Realität. Ich fühle mich oft schwach. Ich fühle mich oft auch müde, ausgelaugt. Ich bin auch frustriert manchmal. Frustriert, wenn ich sehe, wie wenig das Gott macht. Aus meiner Sicht. Aber manchmal bin ich auch frustriert über mich selber. Wie wenig ich mache oder machen kann. Und ich sage es euch ganz ehrlich, manchmal bin ich über andere frustriert. Als soll sich jetzt niemand persönlich angesprochen fühlen. Versteht mich, ist nicht ein Vorwurf oder so. Aber das ist die Realität. Und gleich geht Gott immer wieder weiter. Gott ist der, der durchdreht. Gott ist der, der hebt. Vater, Sohn und Heiliger Geist erquicken uns und tragen uns. Und mir ist das heute Morgen so wichtig geworden. Beten wir doch auch für die Jungen im Camp, dass sie eine ergriffende Gotteserfahrung erleben. Nicht, dass sie Helden sind. Als Junge haben wir immer das Gefühl, man muss der Beste sein, der Schönste und die Schlängste und ich weiß nicht was. Das ist gar nicht das, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Beten wir doch für die Jungen, dass sie einen gesunden Glauben dürfen entwickeln und helfen wir ihnen dabei.